herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt, ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und mein Name ist Tina. Letzte Woche habe ich versprochen, dass es diesmal eine aktuelle Predigt gibt. Und das stimmt. Die Predigt wurde beim diesjährigen Jugendtag in Bielefeld gehalten. Wir waren dort mit unserer Jugend. Und Edgar Lück hat zum Thema Gott verändert Leben gesprochen. Ich bin sehr dankbar, diese Predigt mit dir teilen zu dürfen, weil Jesus wirklich gewirkt hat auch an dem Tag. Viele Jugendliche sind nach vorn gegangen, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie sich Jesus ganz hingeben möchten. Und ich hoffe, dass du das heute in deinem Herzen auch festmachst, dass du ein Ja dazu gibst und bereit bist, Gott konsequent und hingegeben nachzufolgen. Diese Predigt ist keine Streicheleinheit, sondern eine Challenge. Und meine Frage an dich, bist du bereit dafür?
Ich möchte mit euch jetzt über das Thema reden, Gott verändert Leben. Und ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst. Und ich möchte einfach mal fragen, ja, wie sieht denn dein Leben mit Gott aus? Das Thema Gott verändert Leben bedeutet ja, dass da irgendein Prozess im Gange ist, oder? Also, dass irgendwas angefangen hat und immer noch da ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass bei einigen das Leben mit der Bekehrung angefangen und aufgehört hat. So, hurra, ich bin gerettet, jetzt bin ich Mitglied einer Ortsgemeinde und alles ist schön und gut. Aber was hat Gott eigentlich vor mit unserem Leben? Was hat Gott vor mit deinem Leben? Und wenn ich euch so sehe hier, dann bin ich eigentlich überwältigt davon, was für ein Potenzial hier sitzt. Und wenn ich darüber nachdenke, wie Jesus 12 Männer gebraucht hat und dadurch irgendwie die Welt verändert hat, und mir anschaue, wie viel wir hier sitzen, und wenn ich mir Deutschland anschaue, was für eine Not wir haben in der Christenheit, da denke ich mir, wow, was könnte heute passieren, wenn du Gott verändert lebst? Was könnte beginnen heute Nachmittag, dass Deutschland verändert wird und dass dieser Segen überfließt auf andere Länder? Ich weiß nicht, ob ihr William Carey kennt. William Carey, für mich ein Vorbild. Ich habe seine Biografie gelesen. Ich war wirklich beeindruckt, wie er nach Indien gegangen ist, unter anderem auch mit seiner Frau, und hat da wirklich auch gesellschaftlich viel Gutes getan. Gerade Witwenverbrennung hat er mit abgeschafft. Er hat politisch gewirkt. Er hat einige Sprachen übersetzt, also in Sprache und Schrift gebracht. Ich glaube, 6 Sprachen, indische Sprachen, war mit beteiligt, dass sie in die Schrift umgesetzt wurde. Und er hat das Evangelium nach Indien gebracht mit einer Leidenschaft und Hingabe. Musste hinnehmen, dass seine Tochter ums Leben kam und seine Frau dann während des Dienstes irgendwie an einer Psychose litt und sie bis zu ihrem Tod gepflegt werden musste. Und ich dachte mir, boah, Gott, was ist das für ein Leben? Da ist jemand bereit, für dich in ein anderes Land zu gehen, um dir zu dienen, ja? Und dann stirbt sein Kind, dann kriegt seine Frau eine Psychose und muss gepflegt werden bis ans Lebensende. Hallo, der dient doch Gott, der muss doch überschüttet sein von Segen. Dem muss es doch gut gehen auf allen Ebenen seines Lebens, oder? Ich weiß nicht, ob das dein Gottesbild ist. Aber wenn ich in die Kirchengeschichte schaue und wenn ich in das Leben der Männer schaue, die Gott gebraucht und wie Gott den Menschen gebraucht, dann ist das auch oft irgendwie mit so einem Beigeschmack von Leid verbunden. Nicht, dass ich sage, ja, jeder Christ, der mit Gott lebt, leidet. Aber ich glaube, dass so etwas auch Teil unseres Lebens ist. Und wenn du in dein Umfeld schaust, ich weiß nicht, ob du davon nicht auch betroffen bist. Aber wie kann das sein? Und dass man dann noch an Gott dranbleibt. Dass man dann noch sagt, Gott, hier ist mein Leben, gebrauche mich, wie du möchtest. Und damals war es ja so, wenn du als Missionar in ein anderes Land gegangen bist, da bist du nicht mal hingeflogen kurz. Für ein Jahr hast du mal geschaut, wie es läuft und dann kommst du wieder zurück. Damals war es so, man hat sich verpflichtet, sein Leben für eine Mission zu geben und man war bereit, dafür zu sterben. Und ich frage mich, was treibt Menschen an, so eine Entscheidung zu treffen? Was ist der Grund? Und ich würde sagen, das sind einfach Menschen, die Gott verändert leben. Und ich glaube, der Punkt ist, was wir von einem Christsein uns vorstellen, wie wir leben, ist teilweise so weit entfernt von dem, was Gott von uns möchte. Und wir sind so in unseren Gedanken, in unserer Bubble, in unserer kleinen Welt, dass wir den Gedanken Gottes für unser Leben gar nicht erkennen. Und gar nicht begreifen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Wozu wir hier sind. Wozu Gott uns Menschen herausgerufen hat aus der Macht der Finsternis in sein wunderbares Licht. Was es bedeutet, als Christ zu leben in einer Welt, die Gott nicht kennt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich weiß nicht, wie du lebst. Aber es bewegt mich immer mehr, wenn ich Menschen sehe, die mit Gott leben. Wenn ich uns Christen sehe und wenn ich diese gottlose Welt sehe. Und ich frage mich, leben wir unseren Auftrag, leben wir unser Leben in der Gegenwart Gottes? Oder gehören wir zu denen, die in einer Zeit leben voller Selbstliebe, Selbstverwirklichung und Egoismus? Also so irgendwie in der Bibel steht ja irgendwie in der letzten Zeit werden die Menschen sich selbst lieben, ne? Aber wir ja nicht, ne? Wir gehören ja nicht dazu. Wir sind ja gar nicht davon betroffen. Ich möchte mit euch Gottes Wort lesen. Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Herr Jesus, wir kommen vor dich als dein Leib, als deine Kinder, die du erkauft hast mit deinem teuren Blut. Wir singen, würdig bist du und alle Ehre sei dir. Herr, und das bist du. Du bist würdig und alle Ehre sei dir. Rede du heute zu unseren Herzen. Wir brauchen dich. Verändere unsere Gedanken, unsere Sinne und den Verstand, dass wir erkennen, wozu du uns berufen hast. Amen. Paulus schreibt hier in Kapitel 12 eigentlich die Einleitung für ein gottverändertes Leben. Wenn wir den Römerbrief lesen, von Kapitel 1 an bis Kapitel 11, sehen wir den Ratschluss Gottes, was Gott mit uns Christen vorhat und was er uns vorbereitet hat. Und es sind so gewaltige Schätze in diesen Kapiteln vorher drinne, dass man eigentlich nur ins Staunen kommt. Wie Paulus beschreibt, wie wir Menschen sind, wie der Zustand des Menschen ist. Er braucht 3 Kapitel, um dem Menschen zu sagen, jeder Mensch, ob du denkst, du lebst moralisch, ob du denkst, du lebst religiös, egal auf welcher Ebene du lebst, wir stehen alle unter dem Zorn Gottes, gottlos da, in der Gegenwart Gottes. Da gibt es keinen, der gerecht ist, auch nicht ein. Und dann geht er über, dass es da einen gibt, der Versöhnung bringt. Dass es Frieden in Gott gibt durch Jesus Christus. Und dann bringt er das praktische Leben, Kapitel 6, 7, 8, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, die Leiber Gott hinzugeben, dass der Geist Gottes in unser Leben kommt, wir beschenkt sind, dass der Geist Gottes Wohnung nimmt in uns. Das ist so verrückt. Wenn man sich vorstellt, wir sagen, wir reden über Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und der Geist Gottes, Gott selbst, nimmt irgendwie Wohnung in uns, in unseren Leib. Das ist verrückt. Ich kann es gar nicht begreifen. Und wenn ich die Bibel lese, sehe ich, das ist der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich denke mir, was ist das? Was ist das, was Jesus uns geschenkt hat in seinem Tod, in seiner Rechtfertigung, dass uns seinen Geist gibt, wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und der Geist Gottes wohnt in uns. Und er möchte nichts anderes, außer Jesus Christus zu verherrlichen. Da gibt es nichts anderes, wonach er sich sehnt. Im Jakobusbrief heißt es, er hat ein eifersüchtiges Verlangen danach, in uns Gott irgendwie zu ehren, uns auf ihn auszurichten. Er bringt das in den Kapiteln da, dann macht er noch einen kleinen Einschub, was mit Israel passiert. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Und am Ende in Kapitel 11 schreibt Paulus, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Heftig, oder? Nach Kapitel 11, dieser Abschluss, was für eine Weisheit und Güte Gottes. Was für ein Reichtum, was für eine Erkenntnis wir in der Person Jesus Christus haben. Und damit beginnt Paulus hier in Vers 12. Und er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und er sagt, das, was ich jetzt ab Kapitel 12 schreibe, das beruht alles auf den Kapiteln 1 bis 11. Und da seht ihr die Barmherzigkeit und Güte Gottes, was er für euch getan hat. Nämlich, dass ihr begnadigt seid in seinem Sohn, als er sein Leben für euch gegeben hat, als er für euch gestorben ist. Und er zeigt ihnen ihre Motivation für ihr gottverändertes Leben. Warum? Weil Christus selbst in euch Wohnung genommen hat. Und der du jetzt hier bist und ein Kind Gottes bist, ist dir das bewusst? Dass Jesus selbst in deinem Herzen ist, wie bei Zachäus, der gesagt hat, ich muss in dein Haus einkehren. So hat Jesus Wohnung genommen, als du dich bekehrt hast. Der hat dir seinen Geist gegeben, der wohnt in dir. Das ist verrückt. Das ist kaum zu glauben, aber wahr. Du bist völlig von Gott verändert. Völlig. Weil davor konntest du nichts tun, was Gott gefällt. Gar nichts. Kein einziges Werk, was du getan hast bis zu deiner Bekehrung, hätte je Gott ehren und verherrlichen können. Alleine seine Güte und Gnade hat dich dazu berufen. Wow. Und das reicht für dein ganzes Christsein aus, dass du jeden Tag neu auf diese Gnade zurückgreifst. Diese Gnade ist nicht nur für deine Bekehrung da, nein, für dein ganzes Leben. Weil wir fallen und wir stehen wieder auf. Wir fallen und wir stehen wieder auf. Wir brauchen die Güte Gottes jeden Tag neu. Also ich brauche sie. Ich weiß nicht, ob du sie brauchst. Vielleicht bist du auch perfekt. Und Paulus schreibt ja, ich ermutige euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von Lazarus und ich erzähle sie gerne in dem Zusammenhang, weil ich mir denke, wie verrückt ist diese Geschichte. Lazarus, ein Freund von Jesus, ja, er ist dabei zu sterben, richtig? Und jetzt bekommt Jesus diese Nachricht, was macht Jesus? Er lässt sich natürlich Zeit, weil wenn da einer am Sterben liegt, dann lasse ich mir Zeit, richtig? Und Maria und Martha kommen, hier, dein Freund liegt im Sterben. Und Jesus lässt sich Zeit und Lazarus stirbt. Und jetzt kommt Jesus ans Grab von Lazarus. Lazarus stinkt schon. Ja, Werner Gitt hat mal gesagt, ja, die ganzen Moleküle seines Körpers sind schon im ganzen Universum verteilt, weil er angefangen hat zu verwesen. Tot, mausetot. Und Jesus spricht, Lazarus, komm heraus. Heftig, oder? Was passiert mit Lazarus? Der kommt heraus. Und ich habe mich gefragt, was konnte Lazarus dafür? Nichts, oder? Gar nichts. Dann stell dir vor, Lazarus, komm heraus, die Moleküle aus dem ganzen Universum, zack, Lazarus steht vor dir. Genauso waren wir tot in unseren Sünden und unseren Übertretungen. Wir hatten nichts Gott zu bringen, gar nichts. Es ist reine Güte und Gnade, dass Jesus uns gerufen hat. Dass er dich gerufen hat zum ewigen Leben. Und diese Berufung ist kostbar erkauft mit seinem Blut. Dieser Ruf ist kostbar erkauft mit seinem Leben, mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung. Und deswegen sagt Paulus, die logische Konsequenz, wenn Gott in dir Wohnung genommen hat, ist, dass du Gott verändert lebst. Und das ist ein fokussiertes Leben. Ja, wir reden ja heute kaum noch über Opfer, Aber hier sagt Paulus, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dass ihr hier zum Jugendtag gekommen seid, euren Leib euch hier hingesetzt habt und mir zuhört, ist das vernünftiger Gottesdienst? Das ist gut, keine Frage. Aber hier geht es um Leiber hingeben, Opfer bringen. Das kann ich nur, wenn ich Zeit investiere, wenn ich meine Hände, meine Füße, meine Gedanken, meine Sinne, mein Sein auf etwas fokussiere und sage, ich lasse mich etwas kosten. Oder? Das ist ein Opfer. Ein Opfer lässt sich etwas kosten. Das ist nicht, ja, so, wenn ich freie Zeit habe, okay, komme ich mal ab und zu in die Gemeinde und diene mal irgendwo. Nein, es ist dein Leben. Mit Jesus zu leben, ist dein Leben. Du lebst Gott verändert, weil er in dir wohnt. Es geht nicht um einen Sonntag oder um einen Mittwoch, sondern es geht um deine 24 Stunden am Tag. Wir waren tot und Jesus hat dich lebendig gemacht. Deswegen bist du ein lebendiges Opfer und das mit vollem Bewusstsein. William Carey ist mit vollem Bewusstsein nach Indien gegangen, dass er da wahrscheinlich sterben wird. Hudson Taylor ist nach China gegangen. In die Mission, das waren Missionare im 19. Jahrhundert. Und dann geht er in die Mission mit dem Bewusstsein, er wird sein Leben wahrscheinlich dort geben. Was passiert? Seine Frau stirbt und seine zwei Kinder sterben. Halleluja. Er ist trotzdem da geblieben. Er kam zurück und nach 2 Jahren, keine 2 Jahre sind vergangen und er war wieder in China. Warum? Warum gibt ein Mensch sein Leben für so etwas hin? Dass Menschen in China die Botschaft von Jesus Christus hören, weil er von Gott verändert wurde, weil sein Leben Jesus Christus ist, jeden Tag. Und es geht nicht nur darum, irgendwie einen Gottesdienst zu filmen. Es geht um meinen Alltag. Es geht um meine Zeit. Es geht um das, was ich jeden Tag lebe. Gottesdienst ist täglich und nicht am Sonntag. Meine Ziele, meine Wünsche, meine Träume zählen nicht mehr. Wir kriegen jeden Tag gesagt, lebe wie du willst, verwirkliche dich selbst, mach aus deinem Leben das Größte und Beste. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Werde reich so schnell wie möglich. Alle wollen Instagrammer und YouTuber werden und Immobilienmakler und keine Ahnung was. Leute, lasst uns aufwachen. In einer gottlosen Welt sind wir als Christen dahingestellt worden, dass wir die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus in diese Welt bringen. Aber wofür investieren wir unsere Zeit? Wofür investieren wir unser Geld? Wofür investieren wir unsere Kraft? Ich war in einer Gemeinde und da kam der Jugendleiter auf mich zu und meinte, Edgar, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Jugendlichen haben keine Zeit mehr, Gott zu dienen. Aber die holen sich einen Nebenjob nach dem anderen, fahren in einen Urlaub nach dem anderen, fangen an, sich irgendwie schon Häuser und Wohnungen zu kaufen. Und er war bekümmert. In diesem Text heißt es auf der einen Seite, dass wir unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und wie geschieht das? Unter anderem in Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Fokussierter Einsatz mit der Motivation, Christus hat mich erlöst. Diese Erlösung ist für alle Menschen da. Diese Welt steht in Flammen, hat mal jemand gesagt. Menschen gehen ohne Jesus Christus verloren, für ewig verloren. Ich wünschte, wir wären Gemeinden, die einen ganz bewussten Fokus haben. Wir geben unsere Leiber hin. Mein Sinn, meine Kraft und mein Verstand. Und deswegen möchte ich dich fragen, wofür investierst du deine Zeit? Jetzt sei mal ganz ehrlich mit dir selber. Du bist vielleicht 8 Stunden an deinem Arbeitsplatz oder in der Schule. Danach kommst du heim, bist vielleicht ein bisschen müde, dann schläfst du 1 Stunde. Dann triffst du dich vielleicht nochmal mit einem Kumpel oder einer Freundin. Dann schaut ihr euch vielleicht nochmal eine Serie an oder einen Film und dann ist 10 und dann denkt ihr, jetzt müssen wir langsam ins Bett, oder? Und ich frage mich, welche Rolle spielt überhaupt Gottes Wort in unserem Leben? Wir sagen, ja, wir gehen sonntags in die Gemeinde, ja, wir gehen mittwochs zur Bibelstunde oder zum Gebet. Das ist schön und gut und das ist wichtig. Aber wir brauchen Menschen, die Gottes Wort und die ihr Leben an ihren Arbeitsplatz bringen. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert von meinen Jugendlichen, wo ich die Jugendarbeit gemacht habe. Die sind rausgegangen in die Schule, haben sich in der Pause hingesetzt, haben die Bibel aufgeschlagen und haben in der Pause die Bibel gelesen. Dass die anderen auf sie zukamen und haben gefragt, ja, was macht ihr da? Ja, wir lesen die Bibel. Die eine hat mit ihrem Englischlehrer so lange im Englischunterricht über das Evangelium diskutiert, dass er gesagt hat, ja, ich muss mal zu euch kommen. Dann hatten wir in der Jugendstunde eine Podiumsdiskussion mit einem Lehrer. Der kam zu uns zur Jugendstunde und dann haben wir uns über den Glauben unterhalten, weil er Atheist ist, und dann haben wir uns da unterhalten. Und da waren Menschen, junge Menschen, die das Evangelium in die Welt gebracht haben. Die gesagt haben, mein ganzes Leben gehört Gott. Es ist nicht nur am Freitag, sondern dort, wo ich bin. Und ich bin so, ja, ich bin wirklich stolz über einige Jugendliche, weil die gesagt haben, okay, ich möchte Gott dienen. Die eine ist jetzt runtergezogen in eine Gemeindegründungsarbeit mit 21. Die andere ist mit 17 umgezogen, weil die gesagt hat, von der habe ich vorhin erzählt, die sich bekehrt hat, die ist zum Glauben gekommen, die Eltern haben keine Ahnung von Jesus, sind eher esoterisch angehaucht. Und die sagt, wir sind 20 Jugendliche bei uns, aber da ist eine Gemeindegründungsarbeit, die haben keinen einzigen Jugendlichen. Ich mache mein Abi an dem Ort. Ich mache mein Abi nicht hier, weil hier gibt es Christen und dort nicht. Stark? Mit 17, die ist umgezogen. Unsere Eltern würden uns... Ja, nein, 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 bleib schön bei mir, oder? Du bleibst schön bei mir, solange noch an Mamas Tisch, noch schön mitessen, bis ich 30 bin oder so, keine Ahnung. Ausbildung machst du schön in Bielefeld, damit du nah bei der Familie bist und bei jedem Geburtstag. Ey, lasst uns aufwachen. Da sind Menschen, die sind verloren. Die brauchen das Evangelium. Jesus sagt, wer mich nicht mehr liebt als seine Familie, der ist meiner nicht wert, oder? Familie ist wichtig, aber lasst uns den Fokus nicht verlieren. Lasst uns die Menschen sehen, lasst uns die Orte sehen in Deutschland. Und ich rede nicht von Auslandsmissionen, ich rede von Deutschland. Ich rede von Ostdeutschland. Ich rede von Orten, wo es keine Gemeinde gibt in Deutschland. Und wir sitzen hier mit 1000 Leuten, wo wahrscheinlich 90% wiedergeboren sind. Und wir leben in unseren Gemeinden. Und Jesus sagt, gebt eure Leiber hin als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und ja, dort, wo wir sind, sollen wir Licht sein. Dort, wo wir sind, müssen wir eine Berufung haben, dass Gott uns hingestellt hat. Aber ich glaube, dass hier mehr sind, die gehen sollten. Wo suchst du deinen Arbeitsplatz? In Bielefeld? Weil da sind ja deine Freunde aus der Jugend, richtig? Wo suchst du deinen Studiumsplatz? Vielleicht mal in Ostdeutschland, wo es keine Gemeinden gibt? Wo machst du deine Ausbildung? Im Nachbarort? Lasst uns die Augen aufmachen. Jesus hat uns gerufen, Gott verändert zu leben. Und das beginnt hier in meinem Herzen, indem ich meinen Nächsten sehe. Und indem ich sehe, Deutschland ist groß und da sind Menschen, die sind verloren und die brauchen das Evangelium. Gott möchte dich auch heute rufen. Und ich bin so begeistert von diesen jungen Mädels, die gesagt haben, wir gehen, wir gehen, wir trennen uns davon. Ich weiß nicht, wie groß eure Jugenden sind, aber ich glaube mehr als 20 Leute, oder? Weißt du, und dieses junge Mädel challenged mich. Und die fragt, Edgar, wofür lebst du eigentlich? Oder? Wofür lebst du? Dass wir unsere Leiber Gott hingeben als ein Gott wohlgefälliges Leben? Nein, wisst ihr, wofür wir leben? Und ich habe den Eindruck, wir leben in den Gemeinden. Wir sagen, die böse Welt da draußen. Ja, so wollen wir nicht leben. Und wir haben kaum Kontakt. Keith Green, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat gesagt, es ist nicht das Schiff im Wasser, das das Schiff versenkt, sondern das Wasser im Schiff. Das Problem ist nicht der Christ in der Welt, sondern die Welt im Christen. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich sehe bei den Christen mehr Welt als Christus, weil es ihnen um Geld, um Reichtum, um Karriere und Sicherheit in diesem Leben geht. Das ist Welt. Das ist nicht Christus. Das ist Welt. Liebe Mädels, was wollt ihr für Männer haben? Die euch ein Haus bauen, ne? Die euch eine schöne Wohnung bringen, weil ich möchte ja eine große Familie haben. Und der soll schön Audi fahren. Das ist Welt. Das ist nicht Christus. Wir brauchen Männer und Frauen, die Christus sehen und die sagen, der ist kein Tor, wie beispielsweise Jim Elliot, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was man nicht verlieren kann. Okay? Der ist kein Idiot, der hingibt, was er nicht behalten kann, das Irdische. Das können wir nicht behalten, das nehmen wir nicht mit in den Himmel. Um zu gewinnen, was wir nicht verlieren können. Uns Schätze im Himmel zu sammeln. Dafür sind wir berufen, unsere himmlische Wohnung schön zu machen. Und meine Frau und ich, wenn wir irgendwie Entscheidungen treffen, wo wir sagen, okay, jetzt geht's ums Reich Gottes. Und wir haben gesagt, okay, jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, sind jetzt umgezogen zum Missionswerk von unserer Familie weg. Okay, irgendwie Opfer. Okay, Jesus, Pool im Himmel und eine Kochinsel will meine Frau immer haben. Naja, okay, die bauen wir im Himmel. So, natürlich wird das irgendwie so nicht sein, aber Schätze im Himmel sammeln, irgendwie cool, oder? Lasst uns hier auf Erden Entscheidungen treffen für die Ewigkeit. Lasst uns nicht an dieser Welt angepasst sein. In diesem Weltlauf heißt es, passt euch nicht an. Aber ich glaube, wir sind mehr angepasst, als wir denken. Und wir denken, wir leben fromm. Und wir leben abgesondert von der Welt. Aber in unseren Herzen, in unseren Motiven, leben wir weltlicher, als wir denken. Und das macht mir ganz, ganz große Sorgen. Weil es geht um mich, um meine Sicherheit, um mein Wohlbefinden. Ich weiß, bei euch in Bielefeld ist das nicht so. Aber wir haben die Diesseits-Perspektive angezogen, nicht die Ewigkeitsperspektive. Und ich wünsche mir eine neue Generation. Ich wünsche mir junge Männer und Frauen, die sagen, ich bin bereit, mein Leben für Jesus Christus hinzugeben. Und ich sehe es. Ich sehe diesen Durst bei immer mehr jungen Menschen, die sagen, wir wollen für etwas leben. Nicht für das, was vergänglich ist, sondern für Jesus. Und ein Beispiel diese jungen Mädels, aber auch sonst. Und das freut mich auch wiederum. Und ich wünsche mir heute hier, dass wenn ich nachher einen Aufruf mache, dann mache ich keinen Aufruf zur Bekehrung, sondern mache ich einen Aufruf, dass hier vielleicht jemand sitzt, der sagt, heute möchte ich mein Leben Jesus Christus weihen und in den Dienst für ihn stellen. Heftig, oder? Aber ich glaube, dass wir Männer und Frauen brauchen, die bereit sind, die sagen, hier bin ich, sende mich. Hier ist mein Leben. Gott verändert Leben. Bedeutet, nicht nur auf das Diesseits zu schauen, sondern mit Ewigkeitsperspektive. Nicht dem Weltlauf dieser Zeit anzupassen, sondern uns Christus anzupassen. Jesus kam auf diese Erde mit einem klaren Ziel, oder? War der fokussiert? Hat fokussiert gelebt, hat Opfer und Einsatz gebracht. Hat er sich an der Welt angepasst? Nein, aber er war voll bei den Sündern, oder? Der hat mit denen gegessen, der saß mit dem. Aber als veränderter Mensch, als ein anderer Mensch. Und wir kämpfen immer wieder mit unseren weltlichen Gedanken. Und deswegen vermute ich, es ist eine Annahme, dass wir Gottes Wort nicht an unserem Leben wirken lassen. Ich weiß, ihr seid bibeltreue Christen. Und ihr lest wahrscheinlich regelmäßig in der Bibel. Aber ich glaube, dass wir manchmal die Bibel lesen können, ohne dass sie an meinem Herzen wirkt. Und ich glaube, dass wir zu solchen Christen geworden sind. Dass das Wort Gottes keine Kraft mehr hat, mein Leben zu verändern. Dass ich dem Wort Gottes gar nicht den Raum gebe, mein Leben zu verändern. Das Gebet von Jesus in Johannes 17, wo er für seine Jünger betet, dass sie in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Kennt ihr das Gebet? Ja, ne? Und er macht sich Sorgen um sie und er betet für die, die durch ihr Wort an Jesus glauben werden. Das ist das evangelistische Gebet. Er betet, ich bete für sie, dass sie bewahrt bleiben in Christus, aber dass sie ganz nah bei den Menschen sind, dass Menschen sich bekehren. Und dann betet er Folgendes und sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie denken wir über Geld? Und dann müssen wir fragen, Herr, was sagt dein Wort über Geld? Herr, wie denken wir über unsere Sicherheit hier, über unser irdisches Leben, wie wir unsere Häuser und unsere Wohnungen besetzen, kaufen oder was auch immer? Und dann fragen wir uns, was sagt Gottes Wort dazu? Oder? Jesus, welchen Partner soll ich nehmen? Ich habe zu unseren Mädels immer gesagt, liebe Mädels, passt auf. Es gibt so viele Jungs in den Gemeinden, die sehen zwar gut aus, aber die leben nicht mit Christus. Wenn sie nicht Gottes Wort studieren, wenn die keine Hingabe zum Wort Gottes haben, wenn man an ihrem Leben nicht sieht, dass Gottes Wort das Höchste ist in ihrem Leben und dass sie dem folgen und nachgehen, dann lass die Finger von denen. Gib denen Arschtritt, wenn die ankommen. Die sollen schön abhauen, oder? Der soll dich doch anleiten, oder? Der soll geistliches Haupt der Familie sein. Der soll vorangehen im geistlichen Leben. Liebe Jungs, gebt Gas. Verschwendet und vergeudet euer Leben nicht mit diesen irdischen Dingen dieser Welt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Zeit ist kurz. Jesus kommt wieder. Heute, morgen, keine Ahnung. Aber wofür hast du dein Leben gelebt? Wofür hast du dein Leben investiert? Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer? Lass dich heiligen durch Gottes Wort. Lass dich heute heiligen durch Gottes Wort. Indem du sagst, okay, Herr, hier bin ich. Verändere meine Gedanken. Nicht Karriere an erster Stelle, sondern du an erster Stelle. Oder? Und manchmal braucht es eine Zeit, dass wir verändert werden. Manchmal kommen Dinge in unserem Leben, dass wir umdenken müssen. Aber wenn wir mit ihm verbunden sind, dann wird er uns auch verändern. Und es ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr gute Freunde habt, mit denen ihr immer wieder abhängt. Und dann sagt ihr, ja, irgendwie bist du dem ähnlich. Kennt ihr das? Ja, du guckst ja wie der oder du verhältst dich wie der. Und ich glaube, so ist das. Mit dem, womit du dich beschäftigst, so wirst du. Und wenn du Christus Raum gibst in deinem Leben, wirst du mehr wie Christus. Aber wie Christus zu werden, tut weh. Weil wir Dinge loslassen müssen, die wir aus fleischlicher und menschlicher Perspektive lieb gewinnen. Und immer, wenn wir etwas lieb gewinnen, tut es weh, wenn wir es verlieren. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob von euch jemand schon mal verliebt war und es nicht bekommen hat und vielleicht einen Herzschmerz hatte. Wisst ihr, wie das ist? Es tut weh. Und man will das nicht. Aber manchmal ist es so, dass wir uns an diese weltlichen Dinge hängen und wir können es nicht loslassen, weil es uns zu sehr wehtun würde. Aber es lohnt sich. Es gibt dieses schöne Bild, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da ist der Vater, der mit seiner Tochter da, die ist etwa so 5 oder 6 Jahre alt und die Tochter liegt im Bett und hat so ihre Plastikkette, die hat sie immer bei sich und hat sie immer so am Bett, schläft mit der unterm Kissen und was auch immer, hat sie den ganzen Tag an. Und irgendwann kommt der Vater und sagt zu der Tochter, gib mir doch deine Kette. Und die Tochter, nein, auf gar keinen Fall, ich habe diese Kette so lieb, die ist so schön. Und der Vater denkt, das ist nur Plastikkette. Gib mir doch diese Kette. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage vergehen. Und irgendwann die Tochter so voll schweren Herzens nimmt sie diese Kette und sagt, hier Papa, hier ist die Kette. Und der Vater holt aus der Hintertasche eine echte Perlenkette und schenkt sie der Tochter. Und ich glaube, so ist Gott. Wir denken, wir halten an diesen weltlichen Dingen fest und denken, das ist alles. Und wir merken nicht, welche himmlischen Schätze Jesus Christus für uns vorbereitet hat. Das heißt nicht, dass du hier und jetzt das beste Glück hast. Nein, aber du hast Schätze im Himmel, die für die Ewigkeit sind, die nicht vergehen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Lass los von den Dingen, die dich hindern, Christus ganz nachzufolgen. Ich weiß nicht, was es ist in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Beziehung. Es kann auch sein, dass die hinderlich ist. Zu einem Jungen oder zu einem Mädel. Es kann sein, dass es deine Ausrichtung auf Karriere ist, wo du sagst, darin fokussiere ich mich gerade so stark und mein Ziel ist es, reich zu werden oder mir mein Haus zu bauen und das ist dein Götze geworden. Es kann sogar sein, dass du sagst, ich möchte meine Freundin oder meine Frau glücklich machen und dass sie die glücklichste ist und deine Frau wird dir zum Götzen. Das heißt nicht, dass du deine Frau verlassen sollst, aber dass du deine innere Haltung änderst. Und das kann dein Verhalten zu deiner Frau erstmal verändern. Und ihr müsst gemeinsam wieder neu reflektieren, wofür wollen wir leben? Wofür lebst du? Lass dich erneuern durch Gottes Wort. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Der erste Gedanke war fokussierter Einsatz. Habt einen fokussierten Einsatz. Lasst euer Leben ein lebendiges Opfer sein. Seid fokussiert. Wenn man für eine Sache trainiert, dann bleibt man dran, oder? Für einen Wettkampf. Wir hatten bei uns im Ort einen, der spielt gerade bei Gladbach, Marvin Friedrich, erste Bundesliga. Und du hast gesehen, der ist einfach täglich laufen gegangen. Ich habe auch früher Fußball, aber der war ein bisschen jünger wie ich. Der ist immer täglich laufen gegangen. Auf den Partys, der hat nie Alkohol mitgetrunken. Der hat auf seine Ernährung geachtet, der wusste, wofür er lebt. Der wollte Profi werden. Und er hat's erreicht. Der musste aber Opfer bringen. Seine ganzen Abi-Kollegen, die feiern waren, und er hat halt nicht mitgesoffen. In weltlichen Dingen sind die Leute fokussierter als wir in geistlichen Dingen, die Ewigkeitswert haben. Oder? Fokussierter Einsatz. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Die Welt ist nicht die böse Welt da draußen. Die Welt ist hier. Hochmut, Stolz, selbstsüchtiges Leben, oder? 1. Johannesbrief. Kennt ihr den? 1. Johannesbrief? Da steht das. Das ist die Welt. Das sind nicht die bösen Menschen da draußen, sondern Stolz, Hochmut und selbstsüchtiges Leben. Und ich habe den Eindruck, manchmal haben wir das in unseren Gemeinden mehr. Wir haben sogar Konkurrenzkampf in den Gemeinden. Wer ist der Größte, wer singt am besten und, oder? Ja, ich weiß ihr nicht. Aber anstatt uns gegenseitig zu motivieren und sagen, wow, schöne Begabung, nutze es zur Ehre Gottes. Lasst uns doch noch mehr weiter verteilen, dass diese Begabung noch weiter verbreitet wird, dass andere Menschen dadurch gesegnet werden, dass das Evangelium läuft, oder? Irgendwann werden wir komisch, oder? Und wir drehen uns um uns selbst. Lasst uns erneuern und heiligen durch Gottes Wort, indem wir Christusähnlichkeit und Retterliebe in uns gewinnen. Und das war eigentlich Gottes Ziel mit Jesus. Unser Ziel ist es, den Willen Gottes zu tun, oder? Dass wir erneuert werden in unserem Wesen und dass wir den Willen Gottes tun, damit wir verstehen, was ist der Wille Gottes. Dafür brauchen wir Gottes Wort. Täglich irgendwie Stille mit Gott. Auszeit. Das brauche ich auch. Ich bin im vollzeitlichen Dienst. Ja, ich werde ja bezahlt, dass ich die Bibel lese. Ne? Ich brauche das auch. Das ist kein Selbstläufer. Ich muss mich auch immer wieder auch neu motivieren, die Bibel zu lesen, Gottes Wort zu lesen, zu beten. Das ist kein Selbstläufer. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken. Lasst euch erneuern in eurem Wesen, durch die Erneuerung eures Sinnes, durch Gottes Wort. Heilige sie in der Wahrheit, hat Jesus gebetet für uns, für mich und für dich. Dein Wort ist die Wahrheit, damit wir ein Ziel haben. Christusähnlichkeit und Retterliebe. Und das sehen wir am Leben von Jesus. Er kam auf die Erde. Er war vollkommen motiviert von der Liebe und Güte Gottes. Oder? Was war seine Motivation? Die Barmherzigkeit und Güte Gottes, die er für den Menschen gesehen hat. Weil er gesehen hat, der Mensch ist restlos verloren. Da gibt es keine Hoffnung für ihn. Außer in Christus. Und er hat das gesehen. Er war motiviert von der Barmherzigkeit Gottes. Und er kam auf die Erde und was war er? Vollkommen fokussiert. Manchmal wirkte das sogar unfreundlich, weil er manche Leute nicht gegrüßt hat. Hat außer zu seinen Jüngern gesagt, grüßt niemanden auf dem Weg. Warum? Weil im Orient labert man viel. Ja? Und im Russlanddeutschen auch, ne? Gehst du da mal ein bisschen schnacken, da mal ein bisschen schnacken. Ja, manchmal müssen wir auch mal fokussiert sein. Das wirkt manchmal unfreundlich. Aber fokussierte Leute haben ein Ziel. Jesus hat ein Ziel. Er geht an Tausenden vorbei. Voll unfreundlich, sieht aber Zachäus, oder? Genial. Voll fokussiert. Er war nicht angepasst an der Welt, aber in der Welt. Er war bei den Sündern. Er hat sie gesehen. Er hat sie geliebt. Und er war in der Gemeinschaft mit Gott, um sich immer wieder neu auszurichten. Und kurz vorm Kreuzestod ist er im Garten Gethsemane und ruft, wenn du möchtest, lieber Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Oder? Und er betet, weil der Wille Gottes manchmal nicht einfach ist. Das ist ein Kampf. Gott verändert zu leben ist auch ein Kampf. Aber es lohnt sich. Und Jesus geht diesen Weg durch Schmerz und Leid, um uns Erlösung zu bringen. Voll fokussiert. Nicht angepasst an der Welt. Sich immer wieder neu ausgerichtet auf seinen Vater. Und das Ziel, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Meine Speise ist die, den Willen Gottes zu tun, oder? Was ist deine Speise? Womit prüfst du den Willen Gottes in deinem Leben? Und ich möchte dich heute ermutigen. Heute ist der Tag, wo Gott dich vielleicht neu challenged, dich neu herausfordert. Und ich möchte dich herausfordern, weil die Not in Deutschland ist wirklich groß. Ich habe vorhin von Missionaren im Ausland gesprochen. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es nur, dass wir die Perspektive bekommen. Mein Leben gehört Gott und nicht mir selber. Ich lebe nicht für mich, sondern für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Gott verändert Leben, fokussiert Leben, nicht angepasst, aber in der Welt. Ich lasse mich immer wieder erneuern, aber mit einem ganz klaren Ziel. Fokus, Christus Ähnlichkeit und Retterliebe. Den Mensch für Christus zu gewinnen, dass Menschen gerettet werden. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Vielleicht habt ihr den Vorfall gehört, der wurde auch verfilmt, wo die Jungs in der Höhle eingesperrt wurden in Thailand von der Flut. Ich weiß, wer hat das gesehen oder davon gehört. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das war, 2018. Ich will nicht lügen. Auf jeden Fall war ein Vorfall, da war ein Fußballtrainer in Thailand mit seinen Jungs. Die hatten Fußballtraining und nach dem Training haben die gedacht, okay, wir fahren mal in die Höhle, machen einen Ausflug. Und während sie da zu dieser Höhle gefahren sind und den Ausflug gemacht haben, kam ein bitterer Sturm auf, wirklich ein heftiger Sturm, sodass die Höhle vollgelaufen ist mit Wasser. Und die Kids, die waren irgendwie schon 2-3 Kilometer in diesem Tunnel drinne. Und die kamen alleine nicht mehr raus. Und die waren in einer Höhle und der Sauerstoff wurde eigentlich immer weniger, weil der Wasserstand so hoch war, dass kein Luftzug kam. Das heißt, die waren komplett gefangen. Unten in der Höhle war so eine starke Strömung, dass man normal gar nicht durchkam. Das war einfach total lebensgefährlich. Und es kamen wirklich Spezialisten aus der ganzen Welt, Taucher aus Thailand, die haben versucht, da in diesen Berg reinzutauchen, um zu den Kindern zu kommen. Da sind Taucher gestorben dabei beim Versuch, die Kinder zu retten, weil die Strömung unten drunter zu stark war. Und dann kam eine Gruppe und die kamen auf den Gedanken, also wirklich Profitaucher haben es geschafft, sind durchgekommen zu den Kindern, haben gesagt, wie kriegen wir die raus? Ist unmöglich. Viel zu gefährlich. Kein Kind von denen kann tauchen. Selbst wir sind fast unter Lebensgefahr. Und dann kam einer auf die Idee, der war Anästhesist, also Arzt. Er hat gesagt, wir geben ihnen ein Betäubungsmittel, setzen die in Koma, geben ihnen eine Sauerstoffmaske, binden ihnen die Hände und Füße zusammen und schleusen sie so wie Pakete durch das Wasser durch. Das gab's noch nie. Das gab's noch nie in der Weltgeschichte, dass sowas gemacht wurde. Und man wusste nicht, ob es funktioniert. Und tatsächlich, diese Taucher haben ihr Leben riskiert, sind da reingegangen und die haben die Kinder gerettet. Die kamen wieder raus. Und ich fand, das war so ein schönes Bild auf der einen Seite für uns und für Christus, dass Jesus zu uns in die Höhle kommt. Der einzige Weg ist, sich den Tauchern anzuvertrauen, um rauszukommen, oder? Es war der einzige Weg. Die Kinder mussten hier ihre Arme halten, sich betäuben lassen und raus aus der Höhle. Genau das hat Christus für uns getan. Und auf der anderen Seite dieser Mut von diesen Tauchern, da reinzugehen und ihr Leben zu riskieren mit dem Wissen, wir wissen nicht, ob wir wieder rauskommen. Aber jede Seele ist es wert, dass wir da reingehen und diese Kinder da rausholen. Es sollte auch uns motivieren, dass jede Seele auf dieser Welt es wert ist, dass wir unser Leben hingeben und Christus dienen. Wenn du heute dein Leben Gott weihen möchtest und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, sende mich, wohin mal hin du willst. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach und er schuf und die Erde war da. Und Gott sagt, geh und was ist deine Antwort? Lass heute ein Moment sein, wo du dich von Jesus rufen lässt. In seiner Nachfolge.
Jesus, du kamst auf die Welt. Du gabst dich selbst als Lösegeld für uns, hast du bezahlt, dein Blut floss dort am Kreuzespfad. Welch ein Preis! der ganzen Welt nimmst du auf dich. Du gingst bis zum Tod am Kreuz für mich. Jesus, nichts hielt dich zurück. Du nahmst vom Kelch Schluck für Schluck für mich, lag Gottes Tod auf dir, des Vaters einzigen Sohn. Welch ein Preis hast du gezahlt für mich? Wie viel Leid nimmst du, oh Herr, auf dich? All die Last der ganzen Welt nimmst du auf dich. Du gingst bis zum Tod am Kreuz.
An der Stelle möchte ich nochmal gern zwei Dinge aufgreifen, die Edgar Lück in seiner Predigt auch erwähnt hat. Zum einen, dass unser Leben Gott gehört, nicht mehr uns selbst, und dass unser Gottesdienst wirklich Tag für Tag sein muss, nicht am Sonntag oder in irgendeiner anderen Veranstaltung unserer Gemeinde, sondern wirklich täglich. Es muss ein hingegebenes Leben an Jesus sein. Das können wir ganz klar auch aus Römer 12 so verstehen. Ja, und dann fand ich noch das Zitat richtig aufrüttelnd, wo er sagt, das Problem ist nicht der Christ in der Welt, sondern die Welt im Christen. Also das heißt ja, dass wir uns nicht von allem abschotten sollen, sondern wir sollen aufpassen und dagegen ankämpfen, dass die Welt nicht in uns drin ist und dass wir Christus ähnlicher werden. Dann wird auch diese Liebe zu dem verlorenen Menschen wachsen, dann wollen wir rausgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Und das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich auch dir, dass Menschen, die uns sehen, sehen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir ihm ähnlich sind. Gottes Segen beim Nachdenken über diese Predigt und sage schon mal bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.